Mein Thema ist die Endometriose und der Stellenwert der Roboterchirurgie in derselbigen. Ganz kurz zum Überblick, ich werde kurz etwas Allgemeines sagen und auch zur Klassifikation dieser Erkrankung. Die Datenlage, da muss ich mich komplett anders präsentieren wie die Vorredner, weil es hierzu eigentlich nahezu nichts gibt diesbezüglich, was wirklich fundiert ist. Eine Arbeit präsentiere ich und dann werde ich mich hauptsächlich in den OP begeben und Ihnen einige Videos zeigen, die wir in Ulm damals noch eben operiert haben, um Ihnen ein bisschen zu zeigen, was das gynäkologische Krankheitsbild hier zeigt. Nun, die Erkrankung ist eine gutartige Erkrankung. Sie betrifft hauptsächlich junge Frauen, gar nicht so selten. Eine von 10 ist ungefähr betroffen, in unterschiedlicher Ausprägung. Die Diagnose verzögert sich häufig, weil es ein sehr unspezifisches Symptombild manchmal zeigt und auch bei den Ärzten diese Erkrankung nicht so am Schirm ist. Es ist gesundheitsökonomisch eine große Herausforderung mit der Therapie, aber auch den Arbeitsausfällen, weil oft Unterbauchschmerzen über längere Zeit bestehen und die Operation ist eben eine tragende Säule dieser Erkrankung. Nun, ein ganz wesentlicher Punkt erscheint mir, wenn Sie operieren, ist es eine Technik, die man erlernen kann. Es gibt natürlich mehr oder weniger talentierte Leute, aber das Wesentliche ist die Untersuchung und die Indikationsstellung. Und so wie Sie hier sehen, im linken oberen Bild ist die Untersuchung mit einem Spiklum, wo Sie letztendlich die Endometriose detektieren können, wie sie durchwächst in die Scheide. Und im rechten Bild sehen Sie die Palpation, also das, was passiert am gynäkologischen Stuhl, wenn wir die Frauen untersuchen. Und Sie können hier das kleine Becken sehr, sehr gut austasten, hier vorne in der Blase, zwischen Gebärmutter und Blase, und da auch natürlich einen Schmerz provozieren. Und dann wissen Sie auch schon, wo Sie dann bei der Operation, ob jetzt diagnostisch oder therapeutisch, dementsprechend auch suchen müssen. Auch die Sonographie ist ein ganz wichtiges Instrument für den Gynäkologen. Und gerade hier beim Herzigen Brüdern, der Gernot Huderlist ist ja mit dem Jörg Heckstein einer der Vorreiter diesbezüglich in der Endometriose. Sie sehen hier den Darm und einen großen Knoten hier zentral, den Sie wunderbar darstellen können. Die Klassifikation ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, dass man nicht von unterschiedlichen Dingen spricht, insbesondere wenn man dann die Dinge vergleichen will, was das Outcome der Patienten betrifft. Und da gibt es für die tief infiltrierende Endometriose eine Klassifikation, die eben auch auf die Arbeitsgruppe von Jörg Heckstein und eben Gernot Huderlist zurückgeht. Das ist die NCCN-Klassifikation, die hier letztendlich die Bereiche in 3 Teilbereiche einteilt. Das ist einmal hinter der Gebärmutter in Richtung Scheide, das A in unterschiedlicher Größe, das B für das laterale Segment, das ist das Ligamentum sacro-uterinum, und dann das Segment C, wo immer eine Rektumbeteiligung, also eine Infiltration der Serumuskularis vorhanden ist. Es gibt dann noch das F, wo sozusagen Bereiche außerhalb Blase oder Gebärmutter beziehungsweise eben andere Orte definiert werden, und so kann man sich eigentlich ganz gut zurechtfinden. Nun, wie schon gesagt, die Datenlage bei der Endometriose-Chirurgie, eben speziell zur Roboterchirurgie, ist eben sehr dünn ausgeprägt. Es hat hier vor kurzer Zeit das sogenannte LaRose Trial gegeben, das ist hochrangig publiziert worden, eine multizentrische, randomisierte Studie, die untersucht hat letztendlich bei Patienten, die Schmerzen hatten oder Endometriose hatten oder Kinderwunsch, das ist auch ein häufiges Thema bei Endometriose, die wurden dann randomisiert in Laparoskopie versus Roboterchirurgie, und die Endpunkte waren primär die OP-Zeit und dann die weiteren Endpunkte, das perioperative Outcome, die Komplikationsraten, Schmerz und auch die Lebensqualität. Nun, an den Ergebnissen sehen Sie hier bei den beiden Gruppen jetzt hier herausgeholt, die Operationszeit hat sich nicht im Wesentlichen unterschieden. Was die Stadienverteilung betrifft, Sie sehen hier noch eine zweite Klassifikation, das ist sozusagen nur die Auflagerung, die berücksichtigt nicht die tief infiltrierenden Prozesse. Das ist ein Manko dieser Klassifikation, die wird aber eigentlich weltweit am häufigsten verwendet. Die Stadien 1 und 2 waren mit 50% bzw. 20% sehr häufig vorhanden, Stadium 3 und 4, die Fortgeschrittenen auch nur zu einem Drittel. Und eine Manko dieser Studie ist, dass auch beim relevanten Anteil, insbesondere in der laparoskopischen Gruppe, gar keine Endometriose nachgewiesen werden konnte. Die postoperativen Komplikationen sind gar nicht so unerheblich, wenn man sich die Zahlen anschaut. Allerdings wurde die Kriterien sehr scharf gesetzt. Auch die Harnwegsinfektionen etc. wurden zu den Komplikationen gezählt. Nun, es ist eine kleine Studie, muss man sagen, mit sehr geringen Fallzahlen, 35 mit 38 Patienten. Es ist sicher ein Bias, eben nicht immer eine gesicherte Endometriose. Die Stadienverteilung konnte nicht klar reinsortiert werden. Und auch die Anzahl der tief infiltrierenden Endometriose, eben aufgrund dieser Klassifikation, die nicht verwendet wurde, bleibt ein bisschen offen. Dennoch ist es eine prospektiv randomisierte Studie und sie hat eine Nichtunterlegenheit gezeigt zur Laparoskopie. Nun, ganz kurz jetzt zum Setting. Das ist noch aus einer Zeit am Anfang, wo ich supraumbilikal eingegangen bin. Das machen wir aktuell nicht mehr, da habe ich nicht mehr gemacht. Wir sind dann auch subumbilikal eingegangen. Das reicht eigentlich in der Regel aus, außer der Prozess ist weiter oben oder ist größer. Und dann machen wir links und rechts handbreit die Da Vinci-Druckhaare im rechten Oberbauch noch ein 12 mm Einmaldrucker für den Assistent oder die Assistentin. Dementsprechend dann die Roboterarme. Wir machen ein Left-Side-Docking. In der Mitte, wie Sie sehen, ist immer ein Manipulator und eine weitere Person, die dementsprechend diesen Manipulator, der in der Gebärmutter sitzt, dann auch bewegen kann. Nun beginnen wir mit den Operationen. Sie sehen hier im linken unteren Bild den Durchbruch in die Scheide. Rechts ist sozusagen das Pendant, was das Stadium betrifft, also etwas, was in die Scheide infiltriert. Und wir sind unten jetzt da im Bereich rechter Harnleiter. Mit dem linken Instrument wird das Sarkoderin weggehalten und jetzt wird die Scheide geöffnet. Und Sie sehen gleich hier kommt diese typische schokoladenartige Flüssigkeit raus, die im gestockten Blut sozusagen entspricht, ein typischer Endometrioseherd. Die Scheide wird dann geöffnet. Ich markiere mir das immer mit Prolinefäden, damit man auch nicht zu viel Scheide reseziert. Das hat durchaus auch Auswirkungen auf die Patienten im Sinne von Dyspareunien. Und die Scheide wird dann wieder mit einem Velux-Faden zugemacht und dementsprechend ist es zu Ende. Nun, der zweite Bereich, die NCNB-Klassifikation, hier nochmals ein sonografisches Bild, ein bisschen geschummelt, weil da der Doppel-J drinnen liegt, der Harnleiter wurde geschient. Und Sie sehen links der große Befund, der dunkle, das ist sozusagen alles Endometriose. Rechts der dunkle Bereich ist der Eierstock. Und im OP-Saal schaut es dann so aus. Der Zugang ist retroperitoneal hier vom Psoas. Und dann sehen Sie schon, der Harnleiter, der ist wie in einer Steinplatte quasi eingemauert. Den muss man hier vorsichtig rauslösen. Die Angiogenese tut ihriges dazu. Es ist manchmal sehr blutig auch, muss man sagen. Um hier auch die richtige Schicht zu finden, ist manchmal gar nicht möglich. Und letztendlich das Endbild, der Harnleiter ist hier befreit und das Sarkoderin ist entfernt worden. Ein weiterer Punkt, die Darminfiltration, hier eine Läsion, die unter 2 Zentimeter ist. Da wird der Darm eröffnet. Wir machen nur eine Vorderwandresektion und exzidieren diesen Herd. Das machen wir dann gemeinsam mit den Chirurgen. Dann wird das vernäht. Da gibt es immer ein paar Chirurgen, die aufheulen bei der Naht. Das ist eine doppelt genäht mit dem Velox. Wird dann retrograd blau gefüllt und zeigt hier eben die Dichtigkeit. Und der Herd wird entfernt. Nun, was die Entfernung am Darmknoten betrifft, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Letztendlich 3 große Bereiche. Die Shaving-Methode, also das Abrasieren des Befundes. Dann die Discoid Resection, was ich gezeigt habe, letztendlich nur eine Entfernung von vorne, das kann man auch mit einem Stapler machen, oder eben die Segmentresektion mit einer End-to-End oder Side-to-End-Anastomose. Und Sie sehen schon hier, was die Dyschezien und auch die Dysmenorrhoen betrifft, die langfristiges Outcome hat am besten die Segmentresektion. Auch was die assistierte Reproduktion zeigt, ist die Upfront-Therapie mit einer Operation besser als Upfront die assistierte Reproduktion, also IVF oder ICSI. Und andererseits muss man den Patienten aber auch ganz klar sagen, dass die Segmentresektion mit der Anastomose natürlich auch eine deutlich erhöhte Komplikationsrate mit sich bringt. Sie sehen hier die Klavien 3b, also dann, wenn eine Narkose notwendig ist, um die Komplikation zu beherrschen, ist bei über 20% auch die Stenosen und die Stomakomplikationen sind höher als bei den anderen Verfahren. Die Entfernung des Appendix, hier und da auch notwendig, als FI klassifiziert jetzt hier, lässt sich mit dem Roboter eigentlich auch gut machen. Den Streifen, den Sie hier sehen, den habe ich aus der Neurochirurgie mir abgeguckt und verwende den auch regelhaft. Der ist sehr fein, weil er letztendlich etwas flächiger aufträgt, als wie beim Sauger. Und wir machen dann hier so einen Endoloop, entfernen sozusagen dann den Appendix aus dem 12 mm Arbeitslokal, den Sie gesehen haben beim Setting, und machen dann noch eine Tabaksbeutelnaht drauf. Und die Sache hat sich. Die Blase, da ist auch wieder die Sonographie nochmals zur Demonstration ein sehr, sehr gutes Hilfsmittel, um hier die Befunde zu demonstrieren. Wenn Sie das linke obere Bild schauen, eine Patientin ohne irgendwelche Probleme, und Sie sehen hier das sogenannte Sliding Sign, das heißt, Sie drücken den Schallkopf rein und können das Spatium Vesico-Uterinum oder Vesico-Vaginale schön durchstoßen und rechts unten geht es nicht, da ist dieser Herd, der eben hier eine gewisse Festigkeit bietet, sodass Sie hier sofort sehen, da ist irgendwas, was nicht hingehört. Wenn Sie die Patientin dann zystoskopieren, dann haben Sie hier auch die Sicht auf die Befunde, die dann in die Blase einwachsen. Die Patienten haben meistens auch eine Dysurie. In der Laparoskopie zeigt sich bei dieser Patientin jetzt zusätzlich noch eine massive Stauung des Harnleiters auf der linken Seite, hier die Sicht auf das Promontorium und auf der rechten Seite ein normaler Harnleiter. Nun, bei dieser Patientin haben wir auch eine MRT-Untersuchung gemacht, wie wir das regelhaft machen bei Patienten mit tief infiltrierender Endometriose. Und Sie sehen hier den gestauten Harnleiter, den Sie eben im laparoskopischen Bild gesehen haben. Und hier auch das Pendant zum zystoskopischen Bild im MRT, der Befund, und rechts unten ein Befund, der hier das gesamte kleine Becken letztendlich da im Sakroderinbereich einmauert, ein sehr, sehr ausgeprägter Befund. Ganz kurz ein Ausflug zur MRT- und Enzian-Klassifikation. Da gibt es eine Arbeit aus 2014 von einer italienischen Arbeitsgruppe. Die hat hier sehr, sehr beeindruckende Zahlen geliefert, wie gut sie die einzelnen Befunde detektieren können. Das erscheint mir fast ein bisschen zu gut, muss ich gestehen. Wir haben das bei unseren Radiologen mal angeschaut, allerdings nach einem Training von einem sehr versierten Kollegen, der 2 Tage zu uns gekommen ist. Und wir kommen hier nicht über diese 50% hinauf. Insofern, da muss man sagen, immer auch kritisch mit den Leuten und mit sich selber sein, wie gut man die Dinge erkennt und nicht den Befund so nehmen, wie er ist letztendlich, weil es sehr, sehr diffizil ist bei dieser speziellen Erkrankung. Diese Patientin jetzt, die wir eben in den Bildern gesehen haben, hat eben an mehreren Stellen Auffälligkeiten. Das ist jetzt der Zugang hier paravesikal. Wir gehen dann runter und Sie sehen jetzt hier schon den massiven Kalibersprung, da ist der Harnleiter und Sie sehen gleich hier, das ist sozusagen der Bereich, der komplett eingemauert war. Die Blase wird eröffnet, da kommt jetzt der Urologe dann in den Raum, zeigt mir am Bildschirm, was ich tun soll und ich nähe hier zu. Und dementsprechend haben wir dann auch die Dichtigkeit gemacht und siehe da, der Urologe hatte recht mit seiner Naht, es ist dicht. Dann ist noch eine Scheidenteilentfernung, das habe ich jetzt hier nicht gezeigt und der Eingriff ist dann damit zu Ende. Es ist natürlich durchaus eine lange OP-Zeit, die wir für diese Eingriffe brauchen. Einer meiner schwierigsten Eingriffe diesbezüglich war diese Patientin, die kam mit etwas unspezifischen Oberbauchschmerzen, Flankenschmerzen. Über den Hausarzt ist man dann draufgekommen, dass sie einen Nierenstau hatte. Und man sieht hier das MRT-Bild, da ist der Uterus nach links verdrängt und der gesamte Iliakalbereich hier von einem Endometriom, also einer Zyste mit Endometriose drinnen am Eierstock, hier verdrängt und invasiv eingewachsen. Das sind hochaggressive Dinge, die hier passieren. Und in der CT-Untersuchung, die sie schon mitgebracht hatte, zeigte sich eben auch der Nierenstau. Und das kann man auch dann sonografisch nachvollziehen. Deshalb immer eine Sonografie machen bei Patienten mit Endometriose. Und wir haben dann die Urologen gestentet und haben dann nach 3 Wochen Entstauung quasi eine Nierenszintigraphie gemacht und man hat hier gesehen, die Niere ist de facto funktionslos. Die Empfehlung, die zu entfernen, hat die Patientin aber abgelehnt. Das ist das intraoperative Bild nun. Sie sehen hier, der Sauger hält den Harnleiter weg und man sieht schon, wie aggressiv dieses Ding hier hineinwächst. Das dauert dann auch eine Zeit lang, bis sie sich hier orientieren können. Ist natürlich nicht ganz ohne, weil da die Iliakalgefäße verlaufen und irgendwann kommen sie dann unterhalb dieser Einengung hinein in eine wieder etwas bequemere Schicht und können dementsprechend dann reingehen. Zudem hat die Patientin diesen großen Befund gehabt zwischen der Arterienvena iliaca externa, der wird jetzt hier vorsichtig von der Vene entfernt und histologisch hat sich hier gezeigt, ein komplett mit Endometriose durchsetzter Lymphknoten. Eine Second-Look-Operation, die ich gemacht habe, weil die Patientin, wie Sie gleich sehen werden, im linken Eierstock auch nur eine Zyste entwickelt hat nach 2 Jahren, zeigt, dass durchaus langfristig für die Patienten das schon einen Benefit bringt, auch wenn man diese Operation durchführt. Und die Patientin ist auch, was die Beschwerden betrifft, deutlich besser. Die Niere konnte ich leider auch nicht mehr retten. Nun haben wir gehört, dass es hier niemanden gibt, der Komplikationen hat. Ich muss mich outen, ich habe schon Komplikationen. Ich bin da sehr kritisch auch, was das Setting betrifft und überlege natürlich dann sofort, wenn irgendwas nicht passt, wie man damit umgeht und was man ändern kann. Und gerade bei diesen langen Operationen ist eine Komplikation, die mir besonders im Magen liegt, ein Lagerungsschaden, den man dann hatte. Das war die Operation erfolgreich, aber wenn die Patientin das Haus verlässt, weiß auch der Pförtner, dass hier irgendwas nicht gut gegangen ist. Und dementsprechend sollte man hier auch immer kritisch mit sich selbst sein. Und darf ich zusammenfassen, der wesentliche Punkt bei der Operation ist eben nicht die Operation alleine, sondern alles, was vorher passiert schon, eben die exakte Untersuchung präoperativ, die Indikationsstellung und auch die Selektion. Gerade beim Roboter, finde ich, ist die Flexibilität ein bisschen geringer. Das heißt, ich schaue immer, dass ich möglichst ein Gebiet habe, wo ich dann auch längere Zeit bleibe und nicht nach oben, nach unten, nach links und rechts muss. dann ist das Team wichtig im OP, die Anästhesie und die OP-Schwestern vor allem, aber auch die Urologen und die Chirurgen, jetzt in unserem Fall, wo wir als Nachbardisziplinen auch brauchen. Das Docking und das Setting ist eben wichtig, dass man sich das schon vorher überlegt, wie werde ich operieren, wohin muss ich, dementsprechend auch die Trokare setzen. Und eben zum Schluss, was die Komplikationen betrifft, jetzt in dem speziellen Fall die Lagerung auch immer mit bedenken und wie man sie vielleicht reduzieren kann. Damit sage ich danke für die Aufmerksamkeit.